Sukkudan. Kultur, wo unter tut geht.
Bern. Seit 1983 UNO Weltkulturerbe. Weltweit immer Spitzenpositionen in Sachen Lebensqualität. Wo Bands wie Zürich West genauso zum Lebensgefühl gehören wie Aarenschwamm im wunderbaren Fluss oder Ibe und SCB Matchbüch im Norden der Stadt. Hier, wo Radio Rabe sein Zuhause hat. Eine Multikulti-Stadt, rot-grün seit Jahren politisch dominiert. Eine Stadt mit einem sozialen Ruf. Es macht den Eindruck, als hat Bern keine schlechte Adresse. Und obwohl sich Bern von seiner Schockenseite gern zeigt, hat auch diese Stadt, wie alle anderen Städte, Leichen im Keller. Vor allem, wenn man in die Vergangenheit schaut, gibt es noch viel, was nicht so gut gelaufen ist, was heute noch gerne vergessen wird. Hat es zum Beispiel gewusst, dass es im legendären Bierhübeli, wo wir heute Partys feiern und Konzerte geniessen, Völkerschauen gegeben hat?
Hey, Hüssi, Völkerschauen, habe ich richtig gehört?
Ja, Alex, du hast richtig gehört, wieso fragst du?
Ja, also, spinnst du jetzt komplett oder hast du einfach einen Fensterplatz im Geschichtsunterricht gehabt?
Alex, ich war zwar nicht in allen Fächern gut in der Schule, aber Geschichte hatte ich sehr, sehr gute Noten gehabt. Aber die dunklen Geschichten von Bern sind tatsächlich nicht im Stundenplan vorgekommen. Und genau das, Alex, holen wir heute in dieser Sendung nach. Wir zeigen Projekte, die schwierige Momente erinnern, die Bern zu verantworten hat. Zuerst schauen wir uns das Verhältnis zum Kolonialismus an, das die Stadt geführt hat. Wir erfahren, wie es dazu kommen konnte, dass ein Wandbild mit rassistischen Motiven an einer Wand vor einem Berner Quartierschule hängt. Oder wir hören von einem Wappen von einer Zunft mit einem kritischen Namen. Als nächstes machen wir einen Rundgang zur Sozialgeschichte von Bern. Dort lernen wir die Kehrseite dieser Stadt und erklären, was es mit den sogenannten administrativen Zwangsmaßnahmen auf sich hat. Wir reden über Verdienkinder, ein Kapitel, über das lange nicht diskutiert wurde. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf die Fassade des Bundeshauses. Was bedeutet das Kunstwerk mit 246 Keramikplatten, die man dort sieht? Es ist Mittwoch, 11.30 Uhr, Zeit für Subkultan, die Sendung unter Tut geht. Unser heutiges Thema ist, wie erinnert eine Stadt am Beispiel von der Stadt Bern? Ich bin Hüssein Aydemir und führe euch durch die nächste halbe Stunde. Cool, seid ihr dabei.
Subkultan.
Viele Stadtbilder werden prägt von Statuen von berühmten Männern. Männer auf Rösser, Männer im Kampf und Männer, wie sie intellektuell schauen. Was, wenn die Statuen von den berühmten Männern einfach plötzlich verschwinden? Oder verschmiert, ja sogar ins Meer gestürzt werden? Vor rund 5 Jahren ist das genau passiert mit vielen Statuen von Königen, Politikern und Sklavenhändlern. Und zwar im Rahmen von der Black Lives Matter Demos. Die Aktionen mit diesen verhunzten Statuen haben viele Fragen aufgeworfen rund um die Energie, Erinnerungskultur und Kolonialismus. Wie soll eine koloniale und rassistische Vergangenheit erinnert werden? Wer erzählt die Geschichte von einer Stadt? Und wer kommt nicht zu Wort? Soll man die kritischen Statuen einfach abreißen? Oder hängt ein Schild, das auf die kolonialistische Vergangenheit dieser Statue hinweist? Das anders behandelt die postkoloniale Erinnerungskultur und Forschung. Wieso das so wichtig ist und wo koloniale Spuren von Lern liegen, geht unsere Kollegin Mona Siegenthaler in ihrer Recherche auf Spur.
Farbige Blättchen an einer weissen Wange in einem Stegenhaus. Immer ein Motiv und der dazu passende Buchstaben. 2019 sorgt das Wandalphabet im Berner Quartierschulhaus Wilergut für einen Aufschrei. Der Grund? Es zeigt rassistische Motive.
Neben Pflanzen und Tieren beziehen sich drei Buchstaben des Alphabets auf nicht-europäische Menschen. C für Chinese, I für die indigene Person Amerikas und N für die schwarze Person. Das sind Stereotypen und Rassifizierungen, die damals in der breiten Schweizer Bevölkerung nicht hinterfragt wurden.
Das Wandbild zeigt, Kolonialismus und rassistische Vorurteile prägen die Welt bis heute. Aber oft bleibt die Geschichte unsichtbar. Überall liegen kleine Spuren, die viele Leute nicht wahrnehmen. Um das zu ändern, fordern AktivistInnen und ForscherInnen eine postkoloniale Erinnerungskultur. Laut dem Deutschen Kulturrat heisst eine postkoloniale Erinnerungskultur, dass wir alle Perspektiven einbeziehen müssen. Besonders die Stimmen der ehemals kolonisierten Menschen und denen, die unter rassistischen Strukturen leiden. Auch sollten gestohlene Objekte zurückgeben und Schäden beglichen werden. Bei meiner Recherche finde ich schnell die Internetseite bernkolonial.ch. Direkt ploppt eine Meldung auf.
Die Schweiz war nie eine Kolonial- oder Seefahrtsnation und dennoch in der Kolonialzeit tief in ein Netz internationaler, kommerzieller und politischer Beziehungen eingebunden. Wie andere europäische Städte verbirgt auch Bern Spuren dieser Geschichte. Einige davon macht diese Webseite der Stiftung Kooperation sichtbar.
Hier sehe ich die Aarenschlaufe. Dazwischen in der Altstadt und neben der Aare sind auf weissem Hintergrund ganz fein und einfach Orte von Bern gezeichnet. Als Beilage hat es viele alte Zeitungsartikel, Links und weiterführende Quellen. Und auch Schulmaterialien dazu sind in Zusammenarbeit mit der PH Bern entstanden, steht auf der Webseite. Aber postkoloniale Erinnerungskultur bedeutet mehr als nur Wissen. Es geht darum, Machtverhältnisse in der Geschichte aufzuzeigen. Um den kolonialen Spuren von Bern nachzugehen, habe ich einen Stadtrundgang gemacht. Der ist als Masterarbeit an PH Bern von Alexandra Remund und dem Julian Steffen entstanden. SchülerInnen können Standorte der Stadt Bern besuchen, die eine Verbindung mit dem Kolonialismus haben. Das passiert an 6 Orten. Am Waisenhausplatz, am Kornhausplatz, am Rathausgasse 9 und am Kramgasse 12, am Casino und beim Löbecke. Mit einem QR-Code kann ich auf den Stadtrundgang zugreifen. Da läuft innerhalb der App Actionbound. Die Einführung des Rundgangs bekomme ich aber direkt vor dem Bierhübeli. Hier sehe ich das Haus und dort ist angeschrieben seit 1870. Und wenn ich jetzt auf der App schaue, dann wird jetzt zuerst beschrieben, was Bierhübeli ist, also ein Ort, wo Partys, Konzerte etc. stattfinden. Aber im 1903 waren Völkerschauen im Bierhübeli. Also Menschen von weit entfernteren Ländern, die haben müssen ihre Kultur in Anführungs- und Schlusszeichen zeigen. Ich habe die App Actionbound offen und kann gerade laufend neue Fakten lernen. Dazu löse ich Aufgaben und lese kurze Texte mit Inputs, die mich einfach als Thema herführen. Der Stadtrundgang zeigt verschiedene Perspektiven zum Thema. Zum Beispiel eine Zunft mit einem umstrittenen Namen und Wappen. 1891 ist das neue Wappen mit einer schwarzen Person drauf zum 700-jährigen Jubiläum vor Zunft eingeführt worden. Der Historiker Bernard C. Scher beschreibt im Bund die Wappenfigur vor Zunft.
Dieses zeigt alle Merkmale aus der Blütezeit des wissenschaftlichen Rassismus des 19. Jahrhunderts. Die dicken roten Lippen, die kräftige Kieferpartie, die pechschwarze Haut und die abgeflachte Stirn. Ein Symbol für geringes Hirnvolumen und geringer Intelligenz.
Und das Wappen existiert bis heute. Aber nicht alle Politikerinnen und Historikerinnen sehen das Wappen kritisch. Die den Rundgang machen, können sich selber eine Meinung bilden. Zum Beispiel mit einem Video von Tele Bern, das verschiedene Perspektiven von Politikerinnen zum Wappen vorstellt. Besonders wichtig ist also, der Rundgang soll die Schülerinnen helfen, ein Bewusstsein zu bilden. Immer wieder kann man fragen wie:
Was würde auf eurer Tafel stehen? Wie würdet ihr handeln? Was ist daran problematisch?
Der Stadtrundgang ist für SchülerInnen von Sekundarstufe 1 entwickelt worden. Als nach Bern zugezogene Person konnte ich trotzdem durch den Stadtrundgang viel Neues über Bern lernen. Über Ecken, wo ich täglich vorbeikomme und nie gross etwas gedacht habe. Aber es zeigt mir auch, wie aktuell in Bern erinnert wird, immer noch sehr stark aus einem europäischen und westlichen Blickwinkel. Um die Erinnerungskultur aktiv zu dekolonisieren, braucht es mehr Austausch, vor allem mit denen, die betroffen sind. Dazu sollte die Verantwortung für koloniales Unrecht übernommen werden, schreibt der Deutsche Kulturrat. Es geht also nicht nur darum, koloniale Spuren zu finden, sondern auch darum, was wir mit diesen Spuren machen.
Du hast eine Recherche von Mona Siegenthaler gehört zum Thema postkoloniale Erinnerungskultur in der Stadt Bern. Falls ihr euch noch tiefer mit diesem Thema befassen wollt, haben wir ein paar Vorschläge. Es gibt eine Ausstellung zum Wandbild im Schulhaus. Die heisst «Widerstand. Vom Umgang mit Rassismus in Bern im Bernischen Historischen Museum» und läuft noch bis am 1. Juni 2025. Oder falls du mal an einem Sonntagnachmittag zu schönes Wetter ist, um ins Museum zu gehen und du gerade kein Geld ausgeben willst, dann könnte der Rundgang vielleicht etwas für dich sein. Man kann sich bewusst auch nur 2 oder 3 Stationen aussuchen, die ihn interessieren. Den Link zum Rundgang findest du auf unserer Homepage. Bevor wir zum nächsten Beitrag kommen, machen wir jetzt ein bisschen Musik. Ballade Dellebach-Cari vom Mani Mater.
Sie war eine, der hat von früh an drunter gelitten, dass ihn die anderen Gänge ausgelacht haben.
Am Anfang hat er gerannt. Dellenbach-Karri von Mani Matter. Die beiden legendären Berner Originale werden in Film und Theater erinnert. An Karri wird noch ein neuer Gas 4, wo er früher sein Coiffeursalon hatte, mit einem Schild erinnert. Auf einem Mani haben wir unter anderem den Mani Matter-Stutz beim Rathaus. Die Berner Altstadt bietet verschiedenste Sehenswürdigkeiten. Sie gehört seit 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das verdankt Altstadt den wunderschönen Sandsteinbauten, der Zeitglocke und dem Münster. Natürlich werden viele Stadtführungen angeboten, um Bern von der schönsten Seite zu zeigen. Es gibt aber eine Führung, die Bern von einer definitiv weniger schönen Seite zeigt. Der passende Name von diesem Stadtrundgang ist «Kehrseiten». In diesem Stadtrundgang erzählt Daniel Schleppi von den unschönen Geschichten, die hinter den Fassaden der schönen Stadt passiert sind. Ein Beitrag vom Kollegen Valerian Mollet.
Im Stadtrundgang «Kehrseiten» geht es nicht um Sehenswürdigkeiten, imposante Bauten oder Denkmäler.
Hier, in diesem Rundgang, geht es um Sozialgeschichte. Sozialgeschichte könnt ihr relativ schlecht zeigen. Und es findet halt hinter der Fassade statt, wo man nicht hergesehen als Tourist.
Und weil man die Sozialgeschichte im Stadtbild nicht sieht, heisst der Rundgang «Kehrseiten». Man schaut die Stadt quasi von einem anderen Blickwinkel an. Im Stadtrundgang geht es darum, wie das Schweizer Sozialwesen aufgebaut war und wie Menschen darunter gelitten haben. Das geht zurück bis ins Mittelalter und hat bis ins 20. Jahrhundert angedauert. Angefangen hat alles im 15. Jahrhundert. An einer eidgenössischen Tagssatzung haben alle Kantone der Schweiz beschlossen, dass die Heimatgemeinde verantwortlich ist für eine Person, die in Armut ist. Darum steht auch heute im Schweizer Pass noch der Heimatort und nicht der Geburtsort. Bei Familien, die in Armut geraten sind, hat die Gemeinde müssen schauen, dass die Kinder durchgeführt werden. Die Gemeinden haben aber in den meisten Fällen nicht viel Geld gehabt, weil es noch keine Steuern gegeben hat. Die Kinder mussten also für möglichst wenig Geld untergebracht werden. Darum hat man sie günstig auf einen Bauernhof gegeben, wo sie ernährt wurden. Dafür mussten sie dort als Arbeitskraft dienen.
Es gibt ja wirklich die, das ist auch im Goldhoch beschrieben, die Kinderversteigerung. Oder? Man geht quasi zur Versteigerung und der, der das billigste Kostgeld verlangt, bekommt dann quasi die Arbeitskraft.
Dem System sagt man Verdingwesen. Ein Kind, das von diesen Massnahmen betroffen war, war ein Verdingkind. Verdingkinder sind auf den Höfen in vielen Fällen vernachlässigt und misshandelt worden. Das Verdingwesen ist erst 1981 verboten worden. Das war eine Form von administrativen Zwangsmassnahmen. Weitere von diesen administrativen Zwangsmassnahmen sind Kindswegnahmen, Fremdplatzierungen, Bevormundungen und Einweisungen in Arbeitsanstalten. Es sind vor allem prekär situierte Familien, ledige und alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder betroffen waren. Was war in der Schweiz sehr weit verbreitet? Wie viele vom Verdingwesen und anderen administrativen Zwangsmassnahmen aber wirklich betroffen waren, wollte ich dann von Daniel Schleppi wissen.
Allein in der Stadt Bern hat die Person, die sie eingeführt wurde, 1920, liegen 40'000 Dossier im Stadtarchiv. Oder?
Aber nicht nur bei den direkt Betroffenen haben die administrativen Massnahmen Spuren hinterlassen.
Sehr häufig gibt es ganze familiäre Traumatisierungen, die einfach über Generationen weitergegeben werden. Es ist nicht einfach weg, wenn die Leute einfach mal irgendwann nicht mehr bevormundet sind, sondern es ist wirklich eine Prägung für das Leben.
Und darum kann man die 40'000 eigentlich mal zusammenrechnen. Dann hat man etwa die Zahl der Betroffenen. Doch wie und vor allem warum ist der Stadtrundgang zustande gekommen? Lange hat man nicht über die Verfehlung im Sozialwesen geredet. Der Bund hat dann aber etwa 20 Millionen Franken aufgewendet, um die Thematik zu aufarbeiten. Dabei sind wissenschaftliche Bücher entstanden. Zwar hat man Betroffene schon einbezogen und zu Wort kommen. Die Sprache in den Büchern ist aber hochschwellig. Darum erkennen sich viele Betroffene in diesen Büchern nicht wieder.
Es geht, blöd gesagt, um Erzählhoheit, Deutungshoheit. Und das ist eigentlich etwas sehr Wichtiges. Was man eher hört von Betroffenen, ist, dass sie sagen, jetzt, zuerst ist mein Leben verwaltet und versichert worden. Und jetzt wird auch noch meine Geschichte verwaltet. Oder?
Der Walter Zwahle, ehemaliger Präsident der betroffenen Organisation Netzwerk Verdingt, hatte die Idee gehabt, einen Stadtrundgang zu konzipieren, um die Thematik niederschwellig zu vermitteln. Daniel Schleppi betont auch, dass der Stadtrundgang wissenschaftlich ist, aber in einfacher Sprache gehalten. Der Stadtrundgang wird hauptsächlich von drei Gruppen besucht. Von Betroffenen von administrativen Zwangsmassnahmen und ihren Nachkommen, von Leuten, die beruflich in Kontakt mit dem System kamen und von historisch interessierten Personen. An den Rundgängen ist dann häufig grosse Betroffenheit zu spüren. Viele kommen auch alte Gefühle bei Betroffenen wieder auf.
Wenn ich gerade wie die Wut wieder raufkommt und so und einfach auch Trauer. Also das ist auch spürbar. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch ein Verstehen. Und ihr Leben, das liegt nachher, ich bin jetzt mega dankbar, dass ich jetzt da irgendwie ein bisschen Hintergrund habe und das in einem größeren Kontext sehe, das hilft mir sehr. Oder? Sie sind zwar vielleicht niedergeschlagen oder betroffen, aber gleich eigentlich positiv.
Was Daniel Schleppi erwähnt hat, dass es diesen Leuten hilft, die Hintergründe oder Kontext zum System zu verstehen, hat es mich Wunder genommen, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Der Daniel Schleppi hat dann gesagt, dass er nicht daran glaubt, dass man aus der Geschichte lernen kann. Und gleich kann man von seiner Stadtführung einige Erkenntnisse gewinnen.
Ich denke, es geht mehr um einen Bewusstwerdungsprozess, dass man versucht zu verstehen, wie eben Gesellschaften funktionieren und was sie für Grausamkeiten können produzieren. Und dass die Thematik von der Ausgrenzung, von der Marginalisierung, das gibt unendlich viele Facetten. Und man muss sagen, nein, das ist so nicht okay.
Sagt Daniel Schleppi im Beitrag von Valerian Mollet. Wenn ihr interessiert seid an dieser Stadtführung, könnt ihr euch direkt mit Daniel Schleppi auf danielschleppi@bluewind.ch melden. Sein Rundgang macht die Sozialgeschichte von Bern sichtbar und beleuchtet damit etwas, das im Berner Stadtbild sonst eher untergeht. Tatsächlich ist es häufig so, dass eine Stadt genügend Statuen und Erinnerungstafeln hat für berühmte und einflussreiche Leute. Aber die Erinnerungen an Arbeiterinnen, Migrantinnen oder marginalisierte Gruppen, die Erinnerungen an die, die die Stadt aufgebaut haben, geht verloren. Die Viertel, die die ärmere Schicht gelebt haben, werden modernisiert oder abgerissen, ohne ihre Geschichte zu bewahren. Ein Fall, der die Verluste von Erinnerungen an Arbeiterinnen und ihre Situationen gut zeigt, sind die Saisonnier-Baracken in Biel. Dort haben Arbeitende unter prekären Verhältnissen in Baracken zusammengefecht gelebt. Von diesen Baracken steht nur noch eine, der Rest ist abgerissen worden. In einem Subkutantag hat Dursi Grimm einen Historiker befragt, der sich dafür einsetzt, dass man die letzten Saisonier-Baracken bewahrt. Wir haben dir den Tag verlinkt auf unserer Webseite. Hier geht es jetzt weiter mit Musik. Wir hören Adale in Bumodunia von der türkischen Sängerin Selda Bakcan. Und nach der Musik erwartet die Ausflug auf den Bundesplatz. Wir schauen uns ein umstrittenes Kunstwerk an, das an die ersten Parlamentarierinnen so erinnern soll. Selda Bakcan mit Adalet in Bumudunya, was übersetzt, sieht so Gerechtigkeit aus Welt bedeutet. Der lasst Subkutan, mein Name ist Hussein Aydemir. In dieser Sendung geht es ums Erinnern in der Stadt Bern. Und zum Thema möchte ich dich Folgendes fragen. Hast du schon mal vom Kunstwerk Thilo am Bundeshaus gehört? Es sind 246 Mosaikkacheln, die seit 4 Jahren das Gebäude vom Bundeshaus schmückt. Es sieht unscheinbar aus von aussen. Wo vorher nur Mauern vom Bundeshaus erkennbar waren, sind jetzt die 246 Kacheln zu sehen. Sie ist immer goldgelb im Sonnenlicht. Aber warum hat man die Kacheln dort hergetan? An was soll sie erinnern? Diese Frage versucht heute unser Redaktionsmitglied Janine Fischer auf Spur zu gehen. Sie hat zu diesem Anlass Frau Fabienne Amlinger von der Universität Bern interviewt. Frau Amlinger forscht am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung IZFG an Uni Bern.
Als ich das neue Kunstwerk vom Bundeshaus entdeckt habe, bin ich überrascht gewesen. Im ersten Moment habe ich gedacht, das sieht aber schön aus. Aber weiter habe ich nicht gedacht. Nie hätte ich zum Beispiel vermutet, dass es 246 Kacheln sind, die jetzt das Antlitz vom Bundeshaus schmücken. Und niemals hätte ich gedacht oder vermutet, dass das Werk die Erinnerung schaffen für die Stadt Bern.
Ja, also interessanterweise hat das Kunstwerk, also es sind so Keramikkacheln in dem dreieckigen Giebelfeld, gibt an der Bundeshausfassade über dem Haupteingang. Das hat ursprünglich einen ganz anderen Namen sollen haben als jetzt. Also ursprünglich hat es heissen Elisabeth, Gabriel, Hanna, Hanni, Hedi, Marta, Lislot, Josi, Nelly, Lilian, Lies und Thilo.
Das Werk heisst Thilo, weil René Levy und Marcel Schmid, die das Werk zusammen kreiert haben, sich entschieden haben, ihr Werk nach der ersten Parlamentarierin of Color zu benennen, nämlich nach der Thilo Frey. Ursprünglich hätte das Kunstwerk nach allen ersten Parlamentarierinnen benannt werden. Die Frau Amliger zieht zu der Namensgebung des Werks einen interessanten Vergleich.
Und jetzt heisst es noch Thilo, nicht mal mit einem Nachnamen. Und ich finde das noch interessant, also das ist ein Kunstwerk, das an die Inklusion von Frauen erinnert und an die ersten Parlamentarierinnen, und es heisst Thilo. Und ich frage mich einfach, ob es Denkmal oder eine Erinnerungsstatue oder was auch immer für einen Mann würde Rudi oder Fritz heissen. Also.
Schlussendlich sollte das Werk mit seiner Namensgebung stellvertretend für die ersten Parlamentarierinnen einstehen, aber auch für andere Menschen, die einer gesellschaftlichen Minderheit angehören. Zudem sollten die 246 Kacheln an die 246 Sitze im Parlament erinnern. Wird denn das Werk Thilo, der ersten Schweizer Parlamentarierinnen und all diesen anderen Menschen und Sitz, an die sie sollten erinnern, gerecht? Gibt es all diesen Bedeutungen den Raum, der ihnen zusteht als Erinnerungsstück in der Stadt Bern?
Das Problem daran sehe ich einfach ein bisschen, dass man das natürlich überhaupt nicht ablesen kann. Also die politische Referenz, so das so hat, die geschichtliche Referenz, die weiss man nicht, wenn man das Werk anschaut, sondern die weiss man erst, wenn man ganz viel Hintergrundwissen sich erwirbt. Und da ist natürlich wirklich die Frage, ist das nicht einfach Dekoration?
Aufgrund von der Antwort von der Frau Amliger habe ich mich unweigerlich müssen fragen, wie könnte denn ein alternatives Erinnern von der ersten Parlamentarierinnen und den anderen Personen, an die ein Kachelwerk über dem Bundeshaus sollte gedenken, in der Stadt Bern aussehen?
Da gibt es natürlich wie so ein bisschen die bekannten Erinnerungspraxen, vor allem auch von Männern. Da gibt es Statuen, Denkmäler. Und das könnte man natürlich sagen, okay, machen wir das gleich mit den Frauen. Aber gäbe es vielleicht auch eine andere Art, dass man eher dem erinnert, was sie initiiert haben, sei das Themen oder ihren Mut.
Warum aber hätte es den AuftraggeberInnen von dem Kunstwerk sollte ein Anliegen sein, spezifisch Parlamentarierinnen auf eine repräsentative Art und Weise darzustellen, sodass sie vielleicht sogar erkannt würden werden auf dem Kunstwerk selber.
Erinnerung funktioniert eben einerseits über dauerhafte Begegnungen, sei es mit Namen oder Plätzen oder Gegenständen. Die Frage, warum muss es gemacht werden? Oder dass man es nicht vergisst, dass man die Kämpfe nicht vergisst, dass man es nicht als selbstverständlich nimmt und dass man auch immer wieder reflektiert, ist es vielleicht auch in Gefahr, die Fortschritte, die gemacht wurden? Also ich denke, geht in den heutigen politischen Zeiten, da müssen wir sehr, sehr genau schauen.
Ein Beitrag von der Janine Pfister. Sie hat Frau Dr. Fabienne Amlinger interviewt vom Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung von der Universität Bern. Frau Amlinger wird im Rahmen von ihrer Forschung in 2 Monaten das Buch «Unerhört» herausbringen. Es handelt unter anderem von den Schwierigkeiten, denen die ersten Parlamentarierinnen haben müssen begegnen, die sie versucht haben, im Bundeshaus Raum einzunehmen. Viele von diesen Sachen, mit denen die ersten Parlamentarierinnen haben müssen aufnehmen mussten, waren unerhört gewesen. Und genau das möchte Frau Amlinger erinnern. Wenn ich in Zukunft am Bundeshaus vorbeilaufe, würde ich mich natürlich freuen, dass die goldenen Kacheln so eine tiefe Bedeutung haben. Aber trotzdem stellt sich in mir unweigerlich die Frage, ob es nicht unerhört ist, dass die ersten Schweizer Parlamentarierinnen nicht auf eine andere Art und Weise in dieser Stadt erinnert wird. Tatsächlich sind Frauen allgemein im Berner Stadtbild unterrepräsentiert. So gibt es rund 150 Strassen, Plätze und Wege, die nach Männern benannt sind, aber nur 24, die an Frauen erinnern werden. Um das Ungleichgewicht zu reduzieren, hat der Gemeinderat Bern aber Massnahmen ergriffen. Bei zukünftigen Strassenbenennungen sollen so lange Frauen bevorzugt werden, bis es ausgeglichen ist. Jetzt sind wir schon gleich am Ende von dieser Sendung Subkultan. Zum Schluss haben wir noch wie jede Woche ein Apropos für dich.
Apropos, 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 apropos.
Der Tipp von dieser Woche kommt von Judith Hofstetter aus dem Lichtspiel Bern.
Im Kino von Lichtspiel Kinemathek Bern greifen wir jeden Sonntagabend ein bestimmtes Thema auf. Am Sonntag, 16.02. setzen wir den Fokus auf die Stadt Bern und präsentieren eine Rolle mit Werken aus unserem Archiv von über 30'000 Filmen. Darunter hat es Kurzfilme, Familienfilme, Dokumentarfilme, Filmwochenschauen, Werbungen und Musikclips, die aus verschiedensten Perspektiven Menschen, den Alltag, Kunst und Politik in der Stadt Bern in den letzten 50 Jahren dokumentieren. Wir zeigen unter anderem die Ausländerfindlichkeit auf, die schon in den 70er Jahren geherrscht hat, begleiten fünf Frauen, die schauen, dass es in den heiligen Hallen vom Bundeshaus ging sauber ist. Es tauchen Berichte über Berner PolitikerInnen auf, gibt aber auch Ausschnitte aus einem Dokumentarfilm über die Geschichte der autonomen Berner Jugendbewegung zu sehen. Von den ersten Demos im Sommer 1980 bis zum Krawall an der Fischedemo 1990. Da ist es auch um Auseinandersetzungen um die Reitschule und das Zafaraya gegangen. Komm, komm hineinschauen. Am Sonntag, 16.02. Macht im Kino Lichtspiel. Über unsere Website kannst du das Programm gleichzeitig auch streamen.
Judith Hofstetter aus dem Lichtspiel Bern. Sie empfiehlt den Kinoabend den Sonntag im Lichtspiel, wo auf die letzten 50 Jahre Bern zurückgeschaut wird. Wir haben heute einiges gelernt über die Vergangenheit der Stadt Bern. Wir haben ein Beispiel gesehen, wie man Kolonialgeschichte sichtbar machen kann. Weiter haben wir die Erfahrung gebracht, an welchen Orten man über Berner Sozialgeschichte lernen kann. Wir haben uns die Frage gestellt, ob 246 Keramikplatten länger für ein Denkmal. Das waren ein paar Beispiele, wie eine Stadt erinnern kann. Aber was stehen wir heute? Gäbe es nicht noch viel zum Aufarbeiten? Der Kindli-Fässerbund am Zeitglocken, der klar antisemitisch ist. Oder das Internierungslager Bürre an der Aare, das bis heute keine aktive Erinnerungskultur hat. Es gäbe ganz viele Beispiele, wo Aufarbeitung dringend nötig wäre. Was eine Stadt erinnert und was sie vergisst, beeinflusst, wie sich Bewohner mit ihr identifizieren. Geschichten von ungesehenen Gruppen sichtbar machen, kann helfen, soziale Ungleichheit besser zu verstehen und anzugehen. Das war sie, unsere heutige Sendung Subkultan zum Thema «Wie erinnert eine Stadt anhand von Bern?». Der Podcast zu dieser und allen anderen Sendungen Subkultan findet ihr auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auf rabe.ch/subkultan. Nächste Woche gibt es eine Spezialsendung von Subkultan. Thema Sonor Festival. Bei dieser Sendung haben mitgewirkt Mona Siegenthaler, Valerian Mollet, Janine Pfister. Verantwortlich Alex Regenas. Am Mic verabschiedet sich Rüssi Neidemir. Tschüss zusammen.